D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene und Dennis Horn.
Hallo zusammen.
Guten Abend. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wie haben die Weltmeister-Reporter die Fußball-WM erlebt?
Nach der Sendung ist vor der Klage. Wie sehr darf Satire Journalisten kritisieren?
Nach dem Staffelfinale ist vor der Ernüchterung. Warum kann Deutschland keine guten Serien?
Das sind unsere Themen heute in eine Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Hans-Peter Siebenhaar. Er kommentiert in seiner Handelsblatt-Kolumne den Start von Netflix von Deutschland in Deutschland. Den soll es im Herbst geben. Und Siebenhaar warnt davor, dass deutsche Fernsehsender die Gefahr durch Netflix unterschätzen. Zitat: Die gemütliche Fernsehzeit in Deutschland, als sich RTL und ProSiebenSat.1 den Werbemarkt geteilt haben und Sky Deutschland als Quasi-Monopolist den Bezahlfernsehmarkt beackerte, neigt sich dem Ende zu. Und dann schreibt er weiter: Der rechte Einkauf in Hollywood wird noch schwieriger und komplizierter. Der Wettbewerb um die Blockbuster wird sich verschärfen, auch wenn das noch nicht alle wahrhaben wollen. Die Folge: Die Preise für die Spitzenware werden weiter steigen. Exklusivität bei Serien und Spielfilmen wird die deutschen Fernsehsender künftig deutlich mehr Geld kosten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Daniel Fiene.
Es ist schon sehr interessant, wie sehr der Netflix-Start in diesen Tagen durch die Medien geistert. Dabei steht er eigentlich schon seit Wochen fest. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ein Netflix-Manager auf Hintergrundgesprächstour in Deutschland war. Kollegen, die mit ihm gesprochen haben, zeigten sich da ein bisschen enttäuscht. Schließlich hatte er eigentlich nicht viel zu erzählen, außer was Netflix ist. Aber das kennen wir ja schon. Und deswegen erfahren wir gerade in sehr vielen Berichten und Beiträgen, warum Netflix auch bei uns in Deutschland das Fernsehen revolutioniert. Wird. Das Problem wird es nur nicht. Die Erwartungen werden so hochgejazzt, dass die große Ernüchterung bei Kunden und vor allen Dingen auch bei Journalisten später dann groß sein wird. Zum Beispiel hat Netflix die Rechte für seine eigenen Serien wie House of Cards in Deutschland bei Sky untergebracht. Aber Hans-Peter Siebenhaar hat recht. Das Fernsehgeschäft in Deutschland wird in Zukunft auf Business-Seite stärker wachgerüttelt. Nicht nur, weil Netflix beim Rechtekauf von Serien und Filmen mitmischt, sondern auch Yahoo oder Amazon. Und wer weiß, vielleicht auch Apple und Google. Konkurrenz belebt das Geschäft, uns Kunden kann es freuen. Hoffentlich verpennen das die deutschen Sender nicht.
D-Radio Wissen.
Hier ist Was mit Medien, das satirische Medienmagazin.
Du, Dennis, wo doch gerade Herr Pähler im Urlaub ist, du die Vertretung machst. Glaubst du, dass Herr Pähler hier in der Show Mitglied oder Participant ist?
Gute Frage. Gibt es einen Unterschied?
Also ich will da lieber sicher gehen, nicht, dass der Herr Pähler eine einstweilige Verfügung gegen uns erwirkt, weil wir das jetzt hier irgendwie falsch darstellen, denn genau das ist in dieser Woche dem ZDF passiert.
Ja, konkret geht es um die Satiresendung Die Anstalt. Die Kabarettisten Max Uthoff und Klaus von Wagner haben sich Ende April die Unabhängigkeit von Journalisten angeschaut. Sie haben dargestellt, welche namhaften Journalisten Verbindungen zu transatlantischen Lobbyvereinen haben sollen.
Darunter auch die Zeitjournalisten Josef Joffe und Jochen Bittner, die haben eine einstweilige Verfügung gegen die Sendung erwirkt. Das ZDF will jetzt dagegen vorgehen. Josef Joffe ist nicht zufrieden mit der Anzahl der Lobbyverbänden, mit denen er in Verbindung gebracht worden ist. Und Jochen Bittner legt Wert darauf, dass er kein Mitglied von einer bestimmten transatlantischen Lobbyvereinigung war, sondern nur ein
Participant.
Richtig. Ja.
Die Journalisten sind der Meinung, die Satire-Sendung habe die Grenze dessen überschritten, was Satire darf. Und Kritiker fragen sich, ob der Zeitherausgeber sich mit seinem juristischen Vorgehen einen Gefallen getan hat. Wir bringen jetzt Ordnung in das Chaos, und zwar mit dem Medienjournalisten Steffen Grimberg. Er arbeitet für NDR ZAP und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Hallo Steffen Grimberg.
Hallöchen.
Was war Ihr erster Gedanke, als Sie hörten, dass Joffe und Bittner tatsächlich gerichtlich gegen den Beitrag in die Anstalt vorgegangen sind?
Ja, so ein bisschen, auch bitte das nicht auch noch, denn ich glaube tatsächlich, dass sich beide damit keinen Gefallen tun. Ich kann ja Anliegen zwar, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, verstehen, aber man muss mal ganz klar sagen, die Anstalt ist eine Satire-Sendung und nicht nur seit Tucholsky darf Satire bekanntlich alles. Und da gilt, glaube ich, eher der alte Spruch aushalten und stehen lassen, als sich so vehement dagegen zu wehren. Zumal, wenn die beiden sagen, wir sind als Journalisten tippitoppi unabhängig und es gibt da überhaupt nichts dran zu rütteln. Wir sind da nicht irgendwie im Handschuhfach dieser Organisationen, auch wenn wir da zum Teil in Kuratorien sitzen oder wie Bittner meinetwegen nur Participants sind, dann können sie es ja durch ihre Berichterstattung glaube ich, auch darstellen, die beiden Herren, und müssten dann nicht den juristischen Weg bestreiten.
Josef Joffe hat ein Statement an media.de geschickt. Ich zitiere da mal kurz raus. Er schreibt, in der Sendung Anstalt vom 29.04.2014 wurde Rufschädigendes über mich verbreitet. Es hieß, ich sei Mitglied oder Kuratoriumsmitglied in einer großen Zahl von Institutionen, die sich zur Lobby, sozusagen als Geheimbund von NATO-Verstehern, formiert hätten und nur eine Antwort kennten, mehr Rüstung. Diese Unterstellung war herabsetzend, weil sie mir journalistische Integrität absprach. Sie war auch falsch. Tatsächlich sitze ich im Gremium von nur Zweien. Können Sie nachvollziehen, dass Joffe diesen Beitrag als Rufschädigung wahrgenommen hat?
Ja, wie gesagt, wenn man sich viel Mühe gibt und eben einfach mal weglässt, dass die Anstalt eine Satiresendung ist, dann kann man das sicherlich so sehen. Ich vermag nur ehrlich gesagt nichts, sagen wir mal, Positives daran zu sehen, das jetzt auf juristischem Wege zu versuchen, da wieder etwas herzustellen. Denn ich glaube, das trägt dann eher zu einem Eindruck bei, dass Herr Joffe da vielleicht tatsächlich was zu verbergen hätte oder was rausgekommen ist. Bei Joffe wusste man diverse Geschichten ja auch schon vorher. Es ist jetzt nicht so, dass die Anstalt das ganz explosiv als allererstes Mal aufs Tapet gebracht hätte. Also von daher, nein, ich kann es natürlich eigentlich richtig nicht nachvollziehen, denn wie gesagt, wir reden hier von einer Satiresendung und die darf dann auch durchaus rufschädigend sein.
Das klingt jetzt aber auch so ein bisschen so, dass er sich mehr ärgert, dass es publik geworden ist. Und wenn dem so ist, hätte er sich als Journalist nicht vorher überlegen müssen, wie so eine Nähe zu einem bestimmten Verband oder einer Gruppierung wirkt?
Naja, ich denke mal, da ist ja nicht nur mit Bittner und Joffe eine Diskussion aufgebrochen. Wir haben für ZAPP ja auch mit Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung zu dem Problem geredet, der auch eben in der Anstaltssendung da vom April vorkam und allerdings keinerlei juristischen Schritte oder sowas eingeleitet hat. Nun kam er, glaube ich, auch etwas glimpflicher weg als Bittner und Joffe. Jetzt muss man ganz klar sagen, da ist eben was thematisiert worden, was, glaube ich, alle beteiligten Journalistinnen und Journalisten, die in der Nähe von solchen Gruppierungen, Clubs, Verbänden, Lobbyorganisationen, Thinktanks, wie immer die sich nennen, unterwegs sind, bislang für ganz normal und okay hielten und jetzt erstmal damit klarkommen mussten, dass man sagt, hey, vielleicht war das mal völlig in Ordnung, aber es ist ja durchaus erlaubt, dann von Zeit zu Zeit auch mal wieder kritisch zu hinterfragen, wie viel Sinn macht das denn gerade jetzt eben auch in einer Zeit, wo sich ja die, ich sag mal, Gemengelage auch so was Verbündete angeht, man schaue nur auf das aktuelle Verhältnis Deutschland-USA, auch verändern. Das ist eine ungewohnte Diskussion und das erlebt man ja dann doch als Journalist immer wieder, was wir Journalistinnen und Journalisten ja gar nicht so mögen, sind ungewohnte Situationen, obwohl wir es eigentlich natürlich in den Sonntagsreden immer betonen, wenn sie uns selber dann betreffen und wir uns rechtfertigen müssen oder was Neues über uns hereinbricht, dann geht ja doch oft mal ein großes Wehklagen und Zähneknirschen los. Und bei Joffe, glaube ich, ihr habt es ja erwähnt, die Sendung ist von Ende April. Ich glaube, ihm stinkt viel mehr. Das hat er ja auch klar gemacht in seinem Statement. Er hat ja versucht, mit ZDF-Chefredakteur Peter Frey und wahrscheinlich auch noch anderen, das Ganze irgendwie anders zu regeln. Und ich glaube, da ärgert es vielleicht einen Grand Old Man des deutschen Journalismus, dass ihm da nicht ein bisschen schneller sozusagen das Gewünschte von seinesgleichen in der ZDF-Hierarchie verschafft wird. Und wahrscheinlich hat das dann dazu geführt, dass er sich schlussendlich dann zu diesem juristischen Schritt entschlossen hat. Also das Element verletzte Eitelkeit würde ich ja auch nicht völlig ausschließen.
Kommen wir nochmal zu dem konkreten Vorwurf. Was sind denn das eigentlich für Organisationen, Lobbyverbände, Gruppierungen und welchen Einfluss hat es auf einen Journalisten, in so einem Verband Mitglied oder Participant zu sein?
Ach, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt nämlich immer darauf an, als Journalist, wie man sich denn da schlägt und was man da mit sich machen lässt. Ich kann mir also vorstellen, ich bin selber nicht in diesen erlauchten Kreisen unterwegs. Ich glaube, solange man da nur dabei ist, aber nicht dazugehört, wie ja auch so eine schöne platte Journalistenweisheit lautet, ist das gar kein Problem, vor allen Dingen, wenn man sich eben nicht nur in diesen Kreisen bewegt, die ja doch jedenfalls die Veranstaltungen, die da bei der Anstalt gezeigt wurden, immer sehr klar aus einem sehr positiv US-amerikanisch-administrativen Bild so das deutsch-amerikanische Verhältnis bespielen, wenn man nicht nur sich bei solchen Organisationen rumtreibt, sondern eben auch bei anderen, die das kritischer sehen, dann ist das sicherlich nicht problematisch. Wenn man vorrangig in solchen Kreisen verkehrt und andere Strömungen vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil man sich denen auch nicht mehr weiter auseinandersetzt, dann kann das natürlich dazu führen, dass das eigene Weltbild dann einen kleinen Knick bekommt und man das dann eben doch sehr stark durch deren Brille sieht. Und natürlich spätestens, wenn man dann von denen zu einer konkreten aktiven oder so kurativen Mitarbeit in irgendwelchen Gremien eingeladen wird, dann kann man schon davon ausgehen, dass die zumindest davon ausgehen, dass man auf deren Seite ist. Und das sollte, glaube ich, einem Journalisten dann doch immer zu denken geben.
Aber wie kann man das denn sehen? Also beeinflussen solche Clubs überhaupt das Denken der Mitglieder, Participants, wie auch immer? Oder ist es nicht irgendwie auch so, gleich und gleich gesellt sich gern?
Eben, das kann man nicht, da glaube ich, ist es ziemlich müßig, die Frage nach der Henne und dem Ei zu stellen. Nur was natürlich zu beobachten ist, ist schon, dass das eben ein großer Teil der Außenpolitik-Experten in Deutschland, auch der großen maßgeblich meinungsmachenden Medien, vor allen Dingen eben der Printtitel, durchaus ja mit diesen Organisationen zumindest Kontakte hat. Auf der anderen Seite kann man ja jetzt nicht sagen, dass etwa über Veranstaltungen wie die Sicherheitskonferenz in München nicht kritisch berichtet würde. Also ich glaube auch tatsächlich, da ist gar nicht so eine große Gefahr. Da droht also auch keine komplette Verzerrung, was da dann meinetwegen auf bestimmten Montagsdemos erzählt wird, ist natürlich auch Quatsch. Ich glaube, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Ich finde das völlig vernünftig, dass ich will jetzt nicht sagen Verwicklung, aber die Aktivitäten diverser, durchaus auch namhafter und auch leitender Journalistinnen oder Journalistinnen, das sind fast nur Männer, im Umfeld dieser ganzen Organisation, dass das jetzt mal thematisiert wird, kritisch diskutiert wird, mal genauer drauf geschaut wird. Ich verstehe nicht, wenn die sich dieser Diskussion nicht stellen, wobei das tun ja durchaus auch Joffe und Bittner, jetzt mal von dieser einstweiligen Verfügung abgesehen. Und ich denke, wenn man ein Problem erkannt hat und das schon mal thematisiert, dann ist auch eine ganze Menge schon erreicht und erledigt. Viel mehr, glaube ich, muss da jetzt auch nicht passieren. Also nicht jeder, der bei so einer Geschichte ein- und ausgeht oder da mal eine Rede hält oder auf einem Panel sitzt, ist dann gleich in der Westentasche von Obama oder der Washingtoner Administration und wird von denen ferngesteuert. Also so weit würde ich auch nicht gehen.
Sagt Steffen Grimberg, Mitglied und Participant hier bei Was mit Medien auf D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Was mit Medien, das Weltmeistermagazin.
Und während sich die Weltmeister von der Fußball-WM erholen und uns ihre Urlaubsfotos als Selfies rüber posten, bleiben wir neugierig. Wie sah eigentlich der Weg zum Weltmeistertitel aus Sicht der deutschen Journalisten aus?
Auch die sind mit vielen Fotos, Eindrücken und Erinnerungen aus Brasilien zurückgekehrt. Und einer von ihnen ist Dirk Walsdorf.
Im Alltag ist er Abteilungsleiter Sport beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB. In den vergangenen Wochen war er aber Teil des Reporterteams der ARD, das direkt aus Brasilien berichtet hat. Und was er erlebt hat, erklärt er uns jetzt. Hallo Dirk.
Ja, hallo Daniel, hallo Dennis.
Schon alle Eindrücke verarbeitet?
Dazu war eigentlich nicht die Zeit, denn meine persönliche Dispo war ganz lustig. Ich habe gesagt, ich bleibe hier auf jeden Fall aus meinem normalen Job, den ihr ja gerade schon genannt habt, so lange weg, bis die WM vorbei ist. Und wenn die Deutschen vorher rausfliegen, dann mache ich einfach Urlaub, Pause. Ja, nun sind sie Weltmeister geworden. Das bedeutet, ich bin hier am Ende an der Fanmeile angekommen, habe dort noch reportiert und war quasi am nächsten Tag wieder im Büro. Es blieb nicht so viel Verarbeitungszeit, aber mich fragen viele Freunde immer noch einige der Fragen, die ihr mir jetzt vielleicht auch stellen werdet. Und dann kann man immer so häppchenweise weiterverarbeiten.
Ich wollte gerade sagen, mein herzliches Beileid, dass du keinen Urlaub hattest. Wir wollten aber, dass du dich wohlfühlst und haben dich deswegen jetzt auch zugeschaltet. Also vielleicht hört man das akustisch jetzt gar nicht so sehr. Wir haben eine Leitung in ein Studio gelegt, nämlich nach Berlin. Und das ist doch jetzt fast so wie die WM-Situation für dich, oder?
dieses Studio hier ist ungleich schöner als das kleine Studio, was ich die meiste Zeit in Santo André neben dem Campo Bahia behaust habe. Das soll auch kein Jammern sein, sondern einfach die Darstellung der Realität. Da war es ja schon so, da war ein Strand nicht weit weg. Aber wenn wir solche mobilen Sendeeinheiten irgendwo hinhauen, dann sind das handelsübliche Schiffscontainer, die mit Technik ausgestattet werden. Rein kommt eine kleine, enge Kabine, da sind dann ein paar Monitore drin und am Ende ein Headset. Ja, und hier kann ich euch sagen, sitze ich im altehrwürdigen Berliner Haus des Rundfunks vom RBB. Das ist ein richtig schickes Studio. Also hier würde ich es noch länger aushalten.
Naja, der Weltmeistertitel ist ja schon geholt, aber vielleicht kannst du uns mal so deinen typischen Alltag beschreiben. Also so als Reporter in diesem Container eingepfercht, gab es da so alle Viertelstunde ein bisschen Frischluft oder wie muss ich mir so eine typische Schicht vorstellen?
Ja, die typische Schicht hatte nun vor allem bei der Weltmeisterschaft den Charme, dass sie für mich um 0.30 Uhr Ortszeit begann. Denn wir wissen ja, die wichtigste Radiozeit ist der frühe Morgen. Also wenn bei euch Schaum oder Hase läuft, da habe ich dann mich ja auch öfter mal verlustigen dürfen mit den lieben Kolleginnen und Kollegen. Und das bedeutet, dass meine Kernarbeitszeit in Brasilien von 0.30 Uhr deutscher Zeit 5.30 Uhr bis 5 Uhr morgens deutscher Zeit 10 Uhr morgens dauerte. Da musste ich also reden und je nach Sender lustig sein oder sehr ernsthaft. Und drumherum musste ich gucken, dass ich ein bisschen schlafe und natürlich auch noch alle Spiele gucken wollte, aber auch sollte, weil man mich ja primär zur deutschen Mannschaft einvernommen hat, aber auch zu den anderen Teams. Das bedeutete in der Vorrunde, dass ich beruflich irre viel ferngeguckt habe, nämlich Fußball und ansonsten mal kurz zum Training der deutschen Mannschaft oder zur Pressekonferenz. Ja, und dann ab in den Container. Also das war alles nicht so schlimm, aber war gerade in der Vorrunde, als noch so irre viele Spiele liefen, schon sehr, sehr strukturiert.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn ich manchmal Reporterjobs habe, ich erinnere mich zum Beispiel an die auf einer Messe, nämlich mal die CeBIT zum Beispiel in Hannover. Man sitzt dann die ganze Zeit in diesem Hörfunkzentrum, in der Sprecherkabine, hat die Leitungsgespräche zu irgendwelchen Radiosendern und kommt aber aus dieser Kabine gar nicht raus. Aber man will ja trotzdem noch irgendwie was vom Geschehen mitbekommen. Du hast gesagt, klar, du siehst die Fußballspiele in diesem Container, aber du bist direkt neben dem Campo Bahia. Wie war denn da überhaupt so der Spagat?
Das war eigentlich hier, muss man schon sagen, so gut, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Denn erstens war es ja so, in der Regel, wenn ich gearbeitet habe, haben die allermeisten anderen Menschen geschlafen, inklusive der Protagonisten, um die es ging. Das heißt, der Konflikt, den du hattest auf der CeBIT um dich rum, passiert was, aber du bist in dem Container gefangen, den hatte ich ja gar nicht so. Um mich rum passierte ja gar nichts. Ich saß in dem Container und habe erzählt, was noch passieren wird oder bereits passiert ist. Und wenn ich meinen Schlaf gut gemanagt habe, dann konnte ich bei dem, was passiert, ja dabei sein. Und am Campo Bahia war das insofern wirklich toll, dass wir zum Beispiel von unserer Hotelanlage einfach raus an den Strand gehen konnten. Und das war der gleiche Strand, an dem die Nationalspieler manchmal waren. Und sowas gibt's eigentlich nicht, dass Nationalspieler irgendwo so greifbar sind, dass ich zum Beispiel zur Entspannung nachmittags mal joggen gehen konnte und dann bin ich halt an Bastian Schweinsteiger vorbeigelaufen. An dem läuft man dann vorbei, man spricht den nicht an, das macht man nicht. Oder wenn Joachim Löw da irgendwie kurz mal zu sehen war, weil das hat er auch verdient, mal kurz in Ruhe gelassen zu werden, sagen wir zumindest als ARD-Leute. Aber es war trotzdem natürlich super. Du konntest dann auch morgens zum Beispiel von einem Kollegen eine WhatsApp kriegen und der hat gesagt, entweder Jogi läuft gerade oder Schweinsteiger trinkt gerade einen Kaffee am Strand und das habe ich dann auch brühwarm im Radio erzählt, habe manchmal so getan, als hätte ich selbst gerade gesehen, weil ich nicht bei allen Sendern die Zeit habe, den Leuten diese Illusion zu erklären, die wir hier heute so ein bisschen aufdröseln.
Wie viel Schlaf war das eigentlich pro Nacht oder pro Tag?
Ja, das war jetzt auch alles gar nicht so schlimm. Also ich kann euch sagen, die Olympischen Spiele in London waren zum Beispiel viel schlimmer, weil die Zeitverschiebung da so dumm war, dass man morgens um 2:30 los musste. Da weiß ich dann gar nicht mehr, wo ich noch schlafen soll, wenn bis nachts um 12 die Dinge passieren und morgens um 2:30 geht's wieder los. Hier war es so, dass ich dann meistens bei diesen komischen Schichten irgendwie tagsüber mal 5 Stunden geschlafen habe und irgendwo anders nochmal 2 oder 3. Das ging schon alles.
Hast du eine Strichliste gemacht? Was war die meistgestellte Frage, die du beantworten musstest?
Hätte ich mich jetzt eigentlich darauf vorbereiten sollen, ne? Also wahrscheinlich unterm Strich, die am häufigsten kamen, waren natürlich: Und, Herr Walzdorf, wie geht's denn aus? Ja, in verschiedenen Fassungen immer. Das wollten natürlich alle bei jedem Spiel wissen, dann wer spielt wo. Und dann kommt es schon ganz stark darauf an, mit welchem Sender man gerade spricht. Da gibt es ja eine echt große Bandbreite. Ihr könnt euch vorstellen, beim Deutschlandfunk sind das andere Themen als, sagen wir mal, bei Enjoy vom NDR oder bei UFM. Da geht es dann natürlich auch mal um Kati Fischer oder Spielerfrauen oder so ein Gedöns. Das ist aber das Spannende an dem Job. Man muss sich auf ganz, ganz vieles vorbereiten, weil auch bei Schaum oder Hase wir zum Teil über abseitige Dinge gesprochen haben. Ich kann mich zum Beispiel an einen Morgen erinnern, da referierte ich über die, 20.29 Uhr kann man es ruhig sagen, Kotzgrenze, die das Spiel Deutschland gegen Frankreich entscheiden würde. Und so kam es dann auch.
Das ist eigentlich das Schöne ja eigentlich auch bei diesem ganzen Thema, weil groß Vorbereitung für die Gespräche bleibt ja meist gar nicht. Zumindest kann ich mich noch daran erinnern, als wir mit dem Herrn Päder die endlich Samstagssendung am Samstagvormittag hatten. Ich glaube, wir hatten nicht das Vergnügen, aber wir hatten immer so Slots von 6 Minuten. Da versucht man ja möglichst lange auch zu sprechen, um viel Infos zu holen. Und da muss man den Song so legen, dass der so gerade ein bisschen in diesen Slot reinreicht, man dann kurz Hallo sagen kann und was kann ja auch sein, dass mal du nicht da bist, kurz pinkeln bist oder so.
Darf nicht sein eigentlich.
Aber ja. man muss ja nachprüfen. Ne? Und hat immer alles wunderbar geklappt, hat lange geredet, aber vorbereiten kann man es eigentlich gar nicht. Ne?
Ja, aber auch hier wieder, das ist jetzt langweilig, immer über die Zeitverschiebung zu sprechen, aber das Ganze hat natürlich einen großen Vorteil, wenn man nachts sendet. Die Vorbereitung ist für alle die gleiche. Und dann spielst du nur verschiedene Farben je nach Sender. Aber wenn ich um 0.30 Uhr anfange, dann ist auch in Brasilien, die Spiele waren ja immer irgendwann zu einer halbwegs zivilen Ortszeit vorbei. Und dann hat sich auch die Nachrichtenlage beruhigt. Deswegen konnte ich da mit einem Zettel, ich habe eigentlich immer einen Zettel vor mir liegen und da steht alles drauf, was ich mir vielleicht nicht merken kann. Und je nach Sender setzt man dann verschiedene Schwerpunkte. Ganz anders ist das bei Olympischen Spielen. Das ist richtig schwierig, wenn du zum Beispiel bei Olympischen Spielen diesen Job machst und am Nachmittag da sitzt und während du die ganze Zeit redest, immer in diesem 6-Minuten-Takt, passiert ja die ganze Zeit was. Werden Medaillen gewonnen, werden Medaillen verloren, treten Leute zurück, gibt's Dopingfälle und das musst du dann aus der Bewegung heraus einordnen. Da war Brasilien wirklich ein angenehmer Strandurlaub.
Ich soll zu diesem Thema noch von Herrn Päder, der ja heute im Urlaub ist, eine Frage stellen, weil das haben wir uns nämlich wirklich gefragt. Gibt es so einen Trick, was ihr sagt, wenn ihr einfach keine Ahnung habt, was ihr gerade sagen sollt?
Weißt du, was der beste Trick ist? Und ich habe so eine Leitung, das nennt sich übrigens, hat so einen schönen Namen, Exklusivreporter, weil man eben für jeden Sender nur in dem Moment ganz alleine da ist. Ich habe mir was angewöhnt, wenn ich wirklich gar keine Ahnung habe. Ich sag's einfach. Und in der Regel kommt das richtig gut. Es gibt ja auch hier in Berlin-Brandenburg, wo ich wohne, ein paar Leute, die Radio hören und die freuen sich dann ja auch manchmal. Es sind ja alles ganz normale Leute. Ich habe Freunde, die schicken mir eine WhatsApp und schreiben, hab dich gerade gehört. Die meisten Reaktionen habe ich bekommen, als ich bei einem Gespräch, das war bei Radio 1 mit dem Kollegen Tommy Wosch, da habe ich ein Gespräch abgebrochen. Einfach so, ich habe gesagt, wir müssen jetzt aufhören, deine 6 Minuten sind rum, um das mal zu machen. Das passiert ja im Radio auch nicht so sehr oft. Und es gab eine andere Situation, ich glaube, die war sogar auch mit einem unserer eigenen Sender hier vom RBB. Da habe ich gesagt, das weiß ich einfach nicht. Und das wurde dann auch als erfrischende Klarheit gedeutet. Aber insgesamt ist es schon so, bei der Europameisterschaft 2012, da habe ich schon die genauen Zahlen, da habe ich irgendwie 742 Gespräche gemacht. Das ist wirklich viel. Also mehr als zweimal sollte man in diesen 742 Gesprächen nicht unbedingt, das weiß ich nicht, sagen. Es wird einfach erwartet, dass man alles weiß und deswegen wird man natürlich auch ein bisschen irgendwann ein Großmeister im Lavieren oder im Dahinkommen, wo es dann doch wieder wie eine Antwort klingt.
Gut, Dirk. Wir müssen aufhören, deine 6 Minuten sind rum.
Ich fand es ewig lang.
Wir haben gleich nochmal 6 Minuten. Worüber wir da aber sprechen, ich weiß es noch nicht.
Ich bin gespannt.
Wir sprechen mit Dirk Walzdorf. Er ist Abteilungsleiter Sport beim RBB, war einer der Reporter bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die mittlerweile ausgeschlafen, hoffentlich wieder zu Hause sind, mit einem ganzen Sack an Eindrücken, Erlebnissen und Geschichten.
Wie zufrieden bist du mit der Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft?
Ich bin damit ganz zufrieden, aber ich habe natürlich eine verzerrte Wahrnehmung, weil ich ja nun mal dort vor Ort war und dadurch wahrscheinlich, obwohl ich eben schon erzählt habe, dass ich so ziemlich alle Spiele komplett gesehen habe, vor allem vom Drumherum und vor allem von dem, was unsere Fernsehkollegen und die Kollegen des ZDF gemacht haben, nicht ganz so viel gesehen habe wie ihr vielleicht. Deswegen ist mein Eindruck ein verzerrter. Ich fand das meiste gut, ich fand weniges schlecht und nur ganz, ganz weniges sehr schlecht.
Hast du die Aufregung um das Mertesacker-Interview mitbekommen? Also hat euch das erreicht, weil ich fand ziemlich interessant, wie sehr das doch noch einen Nachhall in der deutschen Presse hatte.
Ja, das habe ich komplett mitbekommen, denn ich hatte an dem Tag auch diese Nachtschicht, also deutsche Frühschicht und danach haben mich alle gefragt, wobei ganz interessant ist, wie stark die Schlagzeilen der Bild-Zeitung dann auch so einen Diskurs bestimmen. Ja, also da war dann, was haben die geschrieben, irgendwas hat Deutschland ein, ich will sagen Agro-Problem, so stand das da nicht, aber sinngemäß, das war das, was die Bild-Zeitung aus diesem Interview gemacht hat und alle, alle Sender haben mich drauf angesprochen am nächsten Morgen und ich fand es überhaupt nicht so schlimm. Ich fand, Per Mertesacker kam halt von dem Platz runter, war komplett voller Adrenalin. Das war ein ganz, ganz schwieriges Spiel, was die Mannschaft auf eine bestimmte Art und Weise gewonnen hat. Und Boris Büchler, der mit mir im gleichen Hotel gewohnt hat und der ein netter Kerl ist, der schon lange dabei ist, hat eine Frage gestellt, die er stellen muss, gar nicht aggressiv, völlig normal. Was er nicht gemacht hat in dem Moment, war diese softe, weiche Einstiegsfrage zu stellen. Mensch, Per Mertesacker, Sie sehen aber abgekämpft aus. Wie erleichtert sind Sie? Der hat das übersprungen und hat gleich gesagt, sinngemäß, Per Mertesacker, Glückwunsch zum Viertelfinale, aber was war denn das für ein Mist?
Ich war da auch total hin und her gerissen, denn eigentlich war ich froh, dass die Frage so gestellt worden ist, weil hätte er sie nicht gestellt, hätte er jemand oder irgendwer wahrscheinlich die Keule ausgepackt. Na, die kuscheln aber alle, die da drüben sind mit der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, die Keule kam ja sowieso und die kam ja, glaube ich, am stärksten, so wie ich es mitgekriegt habe, bei diesem Interview von Katrin Müller-Hohenstein mit Lukas Podolski, als die da am Pool gesessen haben und beide, die saßen auf so einer Brücke und die Füße im Wasser haben baumeln lassen. Und das war nun das Sinnbild für die distanzlose Berichterstattung von ARD und ZDF. Ich fand das nicht so richtig gut, nicht so richtig glücklich, aber ich mache ja hier auch ein bisschen Fernsehen und kann euch sagen, ich kann verstehen, wie das zustande gekommen ist. Die haben einfach mal ein neues Motiv gesucht. Und dann haben die gesagt, ach Katrin, setz dich doch mal mit dem Poldi dahin, der macht das natürlich mit. Und dann sitzen die da und das sieht halt schlecht und distanzlos aus. Und dann kommen auch noch zwei Fragen, die eben nicht so gestellt waren wie von Boris Büchler, nämlich ein bisschen hart und aggressiv, sondern mehr so weich. Und dann hat man so eine Debatte. Die haben da fast 6 Wochen die deutsche Mannschaft begleitet, auch die Kollegen vom Fernsehen, haben zwar schöne Hintergründe gehabt, aber sehr wenig Abwechslung. Und dann probiert man halt auch mal was, dass das am Ende nicht glücklich war, darüber sind wir uns einig. Aber wie viel dann zum Teil, insbesondere von den Printmedien daraus aus Deutschland gemacht wird, finde ich manchmal auch ein bisschen überzogen.
Wie gehst du mit Distanz und Nähe um?
Ja, ist schwierig. Also weil natürlich, ich war beim WM-Finale im Stadion und habe mich erstmal gefreut wie ein Schneekönig, dass ich eine Karte bekommen habe aufgrund meiner Tätigkeit, um mir das anzugucken. Und als Mario Götze in der 113. Minute das Tor geschossen hat, da hatte ich zum Glück einen Platz, auf dem ich mich nicht komplett beherrschen musste und das habe ich dann auch nicht gemacht. Da habe ich mich unglaublich gefreut. Seit ich lebe, bin ich Fußballfan. Das war einer der größten Sportmomente in meinem Leben und das muss man aushalten, finde ich, dass auch ein Berichterstatter sich in so einem Moment komplett begeistern kann. Ich habe das Spiel ja nicht live übertragen, dann wäre ich vielleicht nicht ganz so ausgekekst. Aber es gibt Momente, da ist das mit der Distanz sehr, sehr schwer. In so einem Moment finde ich es nicht so schlimm. Wichtig ist, wenn die schlecht spielen oder wenn die sich charakterlos verhalten, dann müssen wir das benennen und dann müssen wir sie danach fragen und dann müssen wir stark sein. Aber ich finde, wir dürfen uns auch mal mit freuen und das mache ich als Sportreporter immer mal wieder.
Der Vorwurf ist ja, dass genau dieses gezielte Fragen bei schlecht Spielen bei Mertesacker jetzt einmal rauskam, aber sonst eben generell, nicht nur bei Müller-Hohenstein mit den Füßen im Pool, sondern generell zu schwach ist.
Ich finde das nur eingeschränkt. Ich will jetzt nicht uns alle hier irgendwie in Schutz nehmen, aber gerade nach Spielen gibt es inzwischen eine ganze Menge Kollegen, übrigens auch die für so ein Fußball-Hardcore-Publikum senden, also selbst bei einem Sender wie Sky, der eine ganz enge kommerzielle Verflechtung mit dem Fußballbusiness hat, da wird schon auch mal der Finger in die fußballerische Wunde gelegt. Allein das, was dabei herauskommt, der Ertrag, übrigens auch in den Statements, der ist eben oft sehr, sehr überschaubar. Warum war denn das Mertesacker-Interview so gut? Weil er einfach mal gesagt hat, was er sagen wollte. Der Kernsatz war, was wollt ihr denn? Dass wir schön gewinnen und ausscheiden oder dass wir auch mal dreckig spielen und Weltmeister werden? Und genau so ist es ja gekommen. Das kam wahrscheinlich nur durch den Reizpunkt, kam aber auch nur, weil Per Mertesacker erstens ein sehr klar denkender Mensch ist und seit über 10 Jahren im Geschäft und wahrscheinlich sogar, weil er wusste, ihm gegenüber steht Boris Büchler und mit dem kann er das machen. Also das hat alles Wechselbeziehungen und ich glaube, es ist wahrscheinlich wie in allen Seiten. Es gibt Journalisten, die stellen auch nach Fußballspielen gute Fragen und ganz klar, es gibt auch Kollegen von uns, die stellen immer wieder wirklich schlechte Fragen oder noch schlimmer, die stellen gar keine Fragen. Da müsst ihr mal drauf achten, wie viele Journalisten nach so einem Spiel ein Statement abgeben und dann das Mikro rüberreichen, wo der Fußballer auch einfach mal sagen könnte, und was war jetzt die Frage?
Ich habe eine. Und zwar, nimm uns mal so den Moment mit, wann hattest du so eine Ahnung, du hast uns ja schon berichtet, dass die Länge deines Urlaubs mit dem Ausscheiden der Nationalmannschaft zu tun hatte. Wann war dir eigentlich klar, oh Mann, die können den Titel wirklich holen?
Ich bin ja so ein hoffnungsloser Optimist. Ich war nicht mit im Trainingslager in Südtirol. Alle, die da mit waren vor der WM, die hatten ein ziemlich schlechtes Gefühl, da hat einiges nicht so richtig gepasst. Aber ich habe mir extra nochmal nach der WM angehört, was ich hier in Radiosendungen und auch in Fernsehsendungen vor meiner Abreise nach Brasilien gesagt habe, als ich so in dieser Berichterstatterrolle hier beim RBB auch eingeführt wurde. Und da habe ich gesagt, Halbfinale plus X, was ja bedeutet, Verbleib bis zum Turnierende. Ich habe denen das immer zugetraut. Ich glaube, so richtig angefangen zu glauben, dass das viel, viel werden kann, habe ich nach dem dritten Gruppenspiel gegen die USA 1-0. Das ist so ein richtiges Champions-Ergebnis. Ne? Wenn die 0 steht, das ist ganz, ganz wichtig. Es hatte nicht viel mit Hurra-Fußball zu tun. Außerdem habe ich das Spiel live im Stadion gesehen, als erstes Spiel bei der WM und war da einigermaßen beeindruckt. Und das andere war, ich weiß nicht, wie es euch ging, es war einfach keine andere Mannschaft, vor der man so richtig Angst haben musste. Keine andere Mannschaft bei diesem Turnier war irgendwie die Übermannschaft, wo man dachte, oh Gott, gegen die gewinnen wir ja auf gar keinen Fall aus deutscher Sicht. Und so kam es dann ja auch nicht.
Spätestens nach dem leichten Favoritenstab in der Vorrunde.
Eben, genau. Ja. Die Niederländer haben unglaublich stark angefangen, aber das hat sich dann auch irgendwie erledigt. Tja, und zum Beispiel die Brasilianer, das war einfach von Anfang an viel zu wenig.
Und es tat dann am Ende richtig weh.
Ja.
Und wie war das dann im Team? Also hat man das dann gemerkt, dass da nochmal eine ganz andere Motivation, eine Übermotivation da war nach der Vorrunde, je weiter dann das Team gekommen ist?
Naja, nach der Vorrunde kam ja dieses Achtelfinale und das war natürlich der Festtag für die Pessimisten, die also rumgemotzt haben. Und eigentlich war das Knackspiel die Partie gegen Frankreich, das Viertelfinale. Wir wussten alle nicht genau, wie gut die Franzosen sind. Die hatten aber auch einen sehr guten Teamgeist, hatten sehr ordentliche Ergebnisse. Und da wussten wir alle, das ist so der Wahrsager für die deutsche Mannschaft. Dann war das ein Spiel unter sehr schwierigen Bedingungen in Rio. Es war wahnsinnig heiß. Sie haben 1-0 gewonnen. Und da dachten dann schon alle, jetzt könnte es wirklich was werden. Und dann ganz nett, diejenigen Kollegen, die die Nationalmannschaft schon richtig lange begleiten, wisst ihr, was die dann wollten? Die haben immer gesagt, alles, nur nicht wieder so ein olles Spiel um Platz 3. Denn da hatten weder die Spieler noch die routinierten Journalisten Bock drauf, das noch machen zu müssen. Da sagen die nämlich alle, ganz anders als viele Fans in Deutschland, das interessiert mich überhaupt nicht, da will ich nur noch abreißen.
63 Spiele hätten dann bei der WM wahrscheinlich auch gereicht am Ende des Tages. Aber meine Güte, es ist ja gut ausgegangen. Der nächste Einsatz wird dann sein, auch wieder Deutschland-Argentinien, oder? Was die Nationalmannschaft angeht?
Da fahre ich wahrscheinlich hin, aber da werde ich gar nicht arbeiten. Also ihr habt ja erwähnt, was ich sonst mache und sonst ist mein Leben viel am Schreibtisch. Ich werde dann hier, wenn die Fußball-Bundesliga wieder losgeht, im rbb-Inforadio die Bundesliga-Sendung moderieren und dieses Talken im 6-Minuten-Takt, was ich bei der WM gemacht habe, das mache ich voraussichtlich erst wieder in Brasilien, nämlich 2016 bei den Olympischen Spielen.
Vielleicht hören wir uns dann wieder. Dirk Walsdorf, danke, dass du uns Einblicke in den Reporteralltag zur Fußball-WM gegeben hast.
Gerne.
Was mit Medien, das Crystal Meth Magazin. Da kommen doch Erinnerungen und Vorfreude hoch. Oder Erinnerungen, weil es der Soundtrack zu Breaking Bad ist. Einer der größten Serien überhaupt. Vorfreude, weil es ja bald weitergeht. Es gibt einen Spin-off, Better Call Saul, rund um Saul Goodman, den durchtriebenen Anwalt aus Breaking Bad.
Und es sind jetzt auch nicht die einzigen neuen Episoden, die uns erwarten. Es wird eine weitere Staffel House of Cards geben. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Mad Men ist auch am Start mit dem großen Finale. Und eine weitere Staffel Scandal zum Beispiel steht auch in den Startlöchern. In dieser Woche sind da die Dreharbeiten losgegangen. Alle großen Serien haben so ihre Standards geschaffen, aber was haben die gemeinsam? Kommen hauptsächlich aus den USA.
Man darf Großbritannien vielleicht nicht vergessen. Auch da kommen großartige Serien her. Sherlock, eine davon, extrem erfolgreich, direkt nach der Ausstrahlung auch hier in Deutschland. Selbst wenn es oft gar keine komplett legalen Kanäle gibt, die Episoden hier in Deutschland schon zu gucken. Irgendwie geht es ja trotzdem übers Internet, glaube ich.
Keine Ahnung, worüber du gerade redest, Herr Horn. Diese, Moment, hier mal eben unser Ironieglöckchen. Diese Frage beschäftigt uns jetzt mal bei D-Radio Wissen und in Was mit Medien öfter. Warum zum Teufel gibt es diesen ganzen großartigen Stoff aus anderen Ländern? Warum schaffen deutsche Fernsehsender so etwas eher selten? Es gibt in Deutschland ein ganzes Forschungsprojekt. Das heißt Ästhetik und Praxis populärer Serialität. Dort müsste man doch Antworten auf diese Fragen haben. Einer der Forscher ist Christian Hisnauer von der Uni Göttingen, jetzt bei Was mit Medien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, erstmal müssen wir Ihnen unser ehrliches Mitleid aussprechen, dass Sie in einer Forschungsgruppe teilnehmen müssen zu einem Thema wie Fernsehserien.
Das ist harte Arbeit, da gebe ich Ihnen recht.
Was genau macht denn Ihre Forschungsgruppe?
Unsere Forschergruppe beschäftigt sich mit populären Serienformen in verschiedenen Medien, also von Heftromanen über Comics, Graphic Novels bis hin natürlich zu Fernsehserien.
Und wie unterscheiden sich Serien aus den USA und Serien aus Deutschland so in ihrer Machart?
Die größte Unterscheidung ist natürlich, wenn man jetzt an die Serien denkt, die großen Kritikererfolge sind momentan, dass sie sehr viel komplexer erzählt sind, dass sie vor allem wirklich fortlaufende Handlungsbögen haben, während deutsche Serien doch weitestgehend noch die klassische Episodenstruktur haben. Also am Ende der Folge muss der Fall gelöst sein, muss der Kranke geheilt sein und es wird eigentlich wenig über diese Folge hinaus erzählt.
Ich habe manchmal den Eindruck, aber trotzdem, dass deutsches Fernsehen so versucht, so ein paar Anleihen zu finden, oft in Krimis. Also da ist Alarm für Cobra 11 mit dem vielen Krach-Bum-Peng-Beispiel, wo es auch Anleihen zum Beispiel zu CSI gibt. Der Tatort ist ein Beispiel, die Episoden von Til Schweiger, fand ich, wirkten recht amerikanisch. Kann das deutsche Fernsehen das überhaupt hinbekommen, ein zweites CSI zum Beispiel zu erschaffen?
Theoretisch ja, warum nicht? Also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich schlechtere Drehbuchautoren oder schlechtere Regisseure haben. Daran wird es sicherlich nicht liegen. Natürlich haben wir stellenweise deutlich weniger finanzielle Mittel, was Action und dergleichen einfach schwieriger macht. Der Til Schweiger Tatort war ja auch etwas teurer als der durchschnittliche Tatort. Von daher gibt es sicherlich da Limitierungen, weswegen es manchmal schwer ist. Aber wenn man mal die deutschen Serien von heute vergleicht mit vor 10 Jahren, dann merkt man trotzdem auch in der Ästhetik, dass sich viel getan hat. Die neueren Folgen Alarm von Cobra 11 wirken sehr viel düsterer schon als jetzt noch die letzte Staffel oder die vorletzte Staffel. Ja, die Action, die die Serie zeigt, ist wirklich auch international konkurrenzfähig. Die haben natürlich also nicht nur für den deutschen Maßstab da auch sicherlich Standards gesetzt. Ist auch eine relativ gut international verkaufte Serie. Bei anderen Serien ist es weniger der Fall. Ja, die sind dann, wie gesagt, doch eher klassischer, aber das hat Gründe, die vor allem dann auch darin liegen, dass das deutsche Publikum, das deutsche Fernsehen doch eher das breite Publikum noch adressiert und nicht solche sehr auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtete Serienformate an den Start bringen, wie es viele amerikanische Sender tun.
Manchmal hört man ja vielleicht auch als Grund, dass solche großartigen Serien wie Breaking Bad oder House of Cards eigentlich Nischenprodukte sind. Und in den USA ist die Nische, weil dort viele Leute leben, mengenmäßig einfach so groß, dass es sich trotzdem lohnt. In Deutschland eben nicht. Hat ja diese These Bestand?
Die hat auf jeden Fall Bestand. Also wenn Sie sehen, Serien wie Mad Men, die sind nicht die erfolgreichsten Serien in Amerika. Die erfolgreichste Serie zurzeit ist Navy CIS. Mit 10 Millionen Zuschauern, glaube ich. Mad Men fing an mit 1 Million und ist jetzt bei 2 oder 3 Millionen Zuschauer. Das wäre für deutsche Verhältnisse schon sehr, sehr ordentlich. Für Amerika ist das vergleichsweise wenig. Ja. Nur ist halt einfach, obwohl dann eine Serie sehr viel geringere Einschaltquoten hat, ist die Masse dann doch wieder groß genug. Dazu kommt einfach auch, dass viele Serien aus dem Pay-TV kommen. Das heißt, die haben sowieso, die müssen ihr Publikum ganz anders erreichen. Pay-TV bedeutet aber auch oft, dass es eben auch ein Publikum ist, was über gewisse finanzielle Ressourcen verfügt, höher gebildet oft ist, andere Ansprüche hat. Das heißt, wir haben hier einfach auch eine Form der direkten Zielgruppenansprache. Das heißt, wenn ich weiß, mit solchen Serien bekomme ich dieses Publikum und das zahlt mir die Gebühren, dann werde ich die versuchen zu adressieren und deren Geschmack zu treffen und kommen dann nicht mit einer klassischen episodalen Serie an, die sie nicht interessieren.
Das finde ich interessant. Wenn man jetzt nochmal einen weiteren Aspekt reinnimmt, wie zum Beispiel die Art und Weise, wie eine Serie vertrieben wird, nehmen wir mal eine Netflix-Serie zum Beispiel. Dort hat sich ja vielleicht die Art und Weise, wie eine Serie aufgebaut oder erzählt wird, verändert, schon allein durch die Tatsache, dass es die Veröffentlichung einer kompletten Staffel auf einen Schlag gibt. Welche spannenden Entwicklungen sehen Sie denn im Bereich der Serie, auf die wir mal schauen sollten? Also was fasziniert Sie gerade, was sich alles auch in der Art und Weise, wie Serien produziert und erzählt werden, tut?
Da ist natürlich vieles spannend. Also Sie haben gerade Netflix angesprochen. Natürlich die Konkurrenz jetzt durchs Internet, dass jetzt Serien nicht mehr gebunden sind an das klassische Fernsehen, dass hier ganz andere Rezeptionsmöglichkeiten auftreten, dass man eben nicht mehr jede Woche auf die Folge warten muss, sondern eben, dass auch mit solcher Vertriebsform unterstützt wird, dass man wirklich sagen kann, ich hau mir heute 6 Folgen am Stück rein, weil mich die Serie so reizt und sie spannend ist. Letztendlich ist das Spannende aber auch immer die Unterschiedlichkeiten, weil auch die klassische Episodenserie ist ja nicht völlig ausgestorben. Die lebt natürlich immer noch weiter. Und auch solche Entwicklungen, dass halt eben das Alte nicht völlig obsolet ist, sich natürlich anpasst und erneuert, aber dennoch auch Erfolge feiert, obwohl alle Kritiker nur auf diese komplexen Serien schauen. Das finde ich beispielsweise eine sehr spannende Entwicklung.
Sagt Christian Hilsenauer aus der Forschungsgruppe Ästhetik und Praxis populärer Serialität hier in Was mit Medien. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Du, Herr Dennis, dieses Breaking Bad, ne? Ich habe ja noch nie eine Folge gesehen.
Ich auch nicht. Wir müssen noch mit Britta sprechen.
Ich freue mich. Müssen, wir dürfen. Mit Britta Wedeling. Sie ist ja unsere gute alte Freundin im Silicon Valley. Sie hat jetzt seit einem Monat ihren Job als Handelsblatt-Korrespondentin in San Francisco übernommen. Und wir klingeln ja immer einmal die Woche am Ende durch und fragen, wie denn ihre Woche war, was sie erlebt hat. Und Herr Peder ist ja heute leider nicht da, lässt aber herzlich grüßen. Und du wählst nochmal gerade die Telefonnummer, oder?
Wenn es gehen würde.
Ach so.
Wenn es gehen würde.
Ist irgendwie gerade alles... Die Leitung in die USA haben wir aufbauen können. Britta Wedeling. Britta, wie war deine Woche?
Guten Tag, lieber Daniel. Die Woche war fantastisch. Hier passiert ja täglich etwas. Erst gestern gab es die große Nachricht darüber, dass das chinesische Unternehmen Alibaba mit einem der hiesigen Startups spricht, mit Snapchat. Das ist dieser Fotodienst, bei dem man Fotos verschicken kann, die sich nach wenigen Sekunden selbst zerstören. Alibaba bereitet ja gerade hier seinen Börsengang vor in den USA. Ist also sehr spannend zu sehen, was das Unternehmen so treibt.
Wenn wir jetzt dann auch nochmal schauen, ich habe gesehen, du hast über Foursquare beim Google Campus eingecheckt.
Das ist richtig, genau. Ich hatte, das ist das zweite Mal, dass ich jetzt da war bei Google. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Ich hatte dort ein erstes Gespräch mit verschiedenen Leuten. Das ist sehr spannend, Google X, das Labor der Zukunft von Google zu sehen, was dort passiert. Es wird ja demnächst auch neue Nachrichten geben, was das selbstfahrende Auto anbetrifft und die Google-Brille, über die alle sprechen. Das ist ganz interessant, wenn man da vor Ort ist, auch zu sehen, wie das Unternehmen arbeitet.
Britta, wir nutzen jetzt das selbstfahrende Auto. Danke für den Einblick aus dem Silicon Valley. Und Dennis, schön, dass du da warst. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder zu einer Stunde Was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.